Ein gesegnetes neues Jahr auch von mir. Ich will euch trösten. Wenn man im Internet das Wort trösten eingibt, stößt man gleich auf viele Bilder, auf denen Kinder getröstet werden. Kinder scheinen ein natürliches Trost-Abo zu haben, weil sie offensichtlich schutzbedürftig sind, aber eben auch gar nicht zu stolz sind, Schutz und Trost zu suchen und sich abzuholen. Aber wie verändert sich das, wenn wir älter werden? Ist es für uns gleichermaßen leicht, Trost zu suchen, zu finden, zu geben? Welche Bilder und Erinnerungen steigen bei dir auf, wenn es um das Thema Trost geht? An welche Situationen erinnerst du dich, wo du Trost brauchtest? Hast du erlebt, dass dich dann jemand getröstet hat? Oder vielleicht gerade auch nicht? Und deswegen trägst du vielleicht solche inneren Wunden mit dir herum, die noch heute Auswirkungen haben? Trost ist eine zwischenmenschliche Zuwendung an jemanden, der trauert oder anderen seelischen oder körperlichen Schmerz zu ertragen hat. Trost kann durch Worte, durch Gesten, kann durch Berührung geschehen. Auf jeden Fall soll Schmerz und Traurigkeit gelindert werden und derjenige, der getröstet wird, der soll sich vergewissern, dass er nicht allein durch die Situation geht, dass er nicht allein gelassen ist. Das deutsche Wort Trost hängt mit dem Wortstamm treu zusammen und bedeutet innere Festigkeit. Die innere Verfassung eines Menschen, der Trost braucht, soll gestärkt werden. Das griechische Wort für Trost bedeutet auch Ermutigung. Brauchen wir als Erwachsene nicht auch in vielen Alltagssituationen Trost, Ermutigung, Stärke, Mitgefühl, Berührung, also dass es wärmer und heller um uns wird, eine neue Festigkeit? An welchem Punkt brauchen wir das? Für unsere Vergangenheit oder Gegenwart oder für 2016? Der ausgeloste Bibelvers für 2016 steht in Jesaja 66, Vers 13a. Gott spricht: Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Wir dürfen einzelne Bibelverse immer aktuell für uns ganz persönlich nehmen. Daneben ist es aber auch hilfreich zu schauen, wem dieser Vers in welcher Situation einmal gesagt wurde, in welchen Geschichtszusammenhang der Vers hineingesprochen wurde, in welche umfassende Geschichte und Gemeinschaft wir uns stellen, wenn wir uns mit diesem Vers verweben lassen. Schauen wir uns deswegen einmal den Zusammenhang an. Der Bibelvers steht im Alten Testament, beim Propheten Jesaja, und zwar im zweiten Teil seines Buches, das von Kapitel 40 bis 66 auch als Buch des Trostes bezeichnet wird. Die Israeliten hatten eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Zerstörung, Krieg, Deportationen nach Babylon. Dazu war Jerusalem und der Tempel als Wohnung Gottes komplett zerstört. Mitten in diese Not spricht der Prophet Jesaja seine Trostworte hinein und spricht dem Volk Heil und Zuversicht zu. Und das geschieht auf mehreren Ebenen. Jesaja verkündet einen dreifachen Trost. Erstens verkündet er die nationale und politische Erlösung durch den persischen König Kyros, der nach der Machtübernahme des Babylonischen Reiches den 70 Jahre dort gefangenen Juden 538 aus ihrem Exil wieder die Rückkehr in die Heimat erlauben wird. Aber das stand noch aus und war gar nicht abzusehen. Zweitens kündet Jesaja in den Kapiteln 49 bis 57 detailliert die geistliche Erlösung an, die durch Jesus, den versprochenen Retter am Kreuz, durch sein Leiden knapp 600 Jahre später geschehen wird. Und drittens reißen die Schlusskapitel des Jesaja-Buches 58 bis 66 den Horizont auf für das kommende Reich Gottes und die endgültige Erlösung, die Vollendung der Erlösung, die für uns ja heute auch noch aussteht. Im Zusammenhang dieses dreifachen Trostes steht unser Vers im allerletzten Kapitel des Jesaja-Buches. Wenn wir diesen Vers lesen, dann lesen wir ihn sozusagen durch diese verschiedenen Schichten hindurch, durch das Leid der vertriebenen, menschlich gesehen aussichtslos im Exil lebenden Israeliten. Wir lesen den Vers durch das Leiden Jesu hindurch, der stellvertretend für alles Leid, für alles Böse ans Kreuz ging und sich damit ja auch mit den Leidenden aller Zeiten solidarisiert hat. Wie schon gleich nach dem Sündenfall beim Brudermord in 1. Mose 4 heißt, dass Abels Blut zu Gott schreit, so hat Gott keinen Schrei auf dieser Welt überhört. Gott hat auch nicht deinen oder meinen Schrei überhört. Das Trostwort dringt durch die Geschichte Gottes mit seinen Menschen hindurch und ist nicht billig dahergesagt. Das Trostwort steht unter dem Vorzeichen, dass Gott am Ende seine Pläne mit dieser Welt und mit deinem Leben vollenden wird. Er wird alle Tränen abwischen und er wird jeder Form von Leid ein Ende bereiten. In Jesaja 66 wird von einer wunderhaften, menschlich ganz unvorhergesehbaren, ungewöhnlichen Geburt gesprochen. In Vers 8 heißt es, bevor die Wehen kommen, werden Kinder geboren. Hier geht es um eine Mehrzahl. Was sind denn das für Kinder und wem werden die geboren? Menschen werden zu Gottes Kindern neu geboren. Gott bekommt Kinder, Gottes Kinder. Und Gott hat keine Einzel- und auch keine Lieblingskinder. Diese ungewöhnliche Geburt wird nach jahrtausendem langem und höchst kompliziertem Schwangerschaftsprozess, den Gott erlitten hat, plötzlich durch das Kommen Jesu und das Kommen seines Geistes möglich. Der Evangelist Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel in Vers 14, denen, die Jesus aufnahmen und ihm vertrauen, denen gibt Gott das Recht, seine Kinder zu werden. Und zwei Kapitel später erklärt Jesus diese Neugeburt durch Gottes Geist. Also kaum zu glauben, dass Gott uns, seine widerspenstigen Menschen, adelt und wir zu seinen Töchtern und Söhnen werden können. Der Prophet Jesaja kündigt also schon 600 Jahre vor Christus die Neugeburt eines neuen Gottesvolkes an, zu dem wir gehören dürfen. Das bleibt ein Wunder der Liebesinitiative Gottes. Den Menschen im Exil, die 600 vor Christus aller Zugehörigkeit, Heimat und Perspektive beraubt waren, wird Kindschaft verkündet. Zugehörigkeit, Perspektive, nach Hause kommen als Inbegriff von umfassendem Trost. Vers 12, direkt vor unserem Jahresvers, wird versprochen, dass mit Gottes Gnadenzuwendung Frieden kommen wird. Und das klingt ja in Ohren von Menschen, die vom Schrecken des Krieges gezeichnet sind, noch mal ganz anders als in unseren Ohren. Frieden, und das nicht zu knapp, ich leite dir wie einen Strom Frieden zu. Was für ein Bild, Friede wie ein Strom. Und das in eine Gegend hineingesprochen, in der es Wüste gibt, in der jeder Wüstenerfahrungen kennt. Ein Strom, der die Wüste zum Blühen bringt, der das ganze Land durchzieht, bewässert, überall Leben hervorbringt und allen und für immer den Durst löscht. Friede wie ein Strom. Das hebräische Wort Friede ist tiefgreifend. Es bezeichnet keine Friedhofsstille und auch keinen Waffenstillstand, sondern verspricht umfassendes Wohlbefinden, ganzheitliches Heilsein bis in alle Beziehungen hinein. In der Textpassage wird das Bild von Jerusalem aufgegriffen, der Stadt, in der Jahrhunderte der Tempel die Gegenwart Gottes symbolisierte. Und Jesaja weist über diese Vorstellung hinaus und deshalb ist in Kapitel 66 vom Tempel gar nicht mehr die Rede. Gott wird durch Jesus und mit dem Heiligen Geist einen anderen, einen neuen, einen viel größeren Raum schaffen, ermöglichen, Gottes Gegenwart unmittelbar, beständig zu erfahren. Gott stellt sich hier als mütterlicher Tröster vor. Vers 12b und 13a lauten, ihr werdet euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind, verspricht Gott. Gott ist nicht nur Vater, wie Jesaja es in Kapitel 63, 16 ausführt, Gott ist in gleicher Weise Mutter. Diese liebevolle und begleitende Fürsorge einer Mutter bekämen. Damals waren Milchfläschchen und Milchpulver unvorstellbar, womit ein Vater heute ja eine Mutter ersetzen kann. Mütter waren die, die am meisten Zeit mit den kleinen Kindern verbrachten in den ersten Lebensjahren. Und deshalb waren sie natürlich der selbstverständliche Tröster Nummer eins. Sie waren da. Insofern soll hier Gottes Trösten, wie eine Mutter tröstet, eine unüberbietbare Intensität zeichnen. Und zwar da, wo es am meisten gebraucht wird. Aber es geht noch um mehr als die Intensität. Es geht auch um die ganz besonders intensive Art und Weise, wie Gott tröstet. Letztes Jahr habe ich im Januar zu dem Hamburger Jahr Bild und Bibel im Hinblick auf das Jubiläum 500 Jahre Reformation über das Gemälde von Rembrandt zum Vaterbild Gottes in der Bibel gepredigt. Und ich möchte es heute an dieser Stelle noch einmal aufgreifen. Gott als Tröster und Ermutiger. In dem Gleichnis, das uns in Lukas 15 überliefert ist, stellt Jesus uns Gott als barmherzigen Tröster und Ermutiger vor. Ursprünglich befanden sich ja nicht, wie in unseren Bibeln heute, gliedernde Überschriften. Jede Überschrift ist an sich schon eine Interpretation und legt den Fokus auf einen ganz speziellen Punkt. Bekannt geworden ist das Gleichnis als das Gleichnis vom verlorenen Sohn, bis man merkte, es geht ja gleichermaßen um beide unterschiedlichen Söhne, die eben die Unterschiedlichkeit der Kinder Gottes, unsere Unterschiedlichkeit zeichnen. Mal ähneln wir eben mehr dem einen und mal mehr dem anderen. Mit gutem Recht könnte auch die Überschrift lauten, der barmherzige Vater. Denn Jesus beginnt das Gleichnis, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Vater in der Geschichte wird von Jesus zuerst genannt. Der Vater, der auf alle seine Kinder zugeht, der tröstende und ermutigende Vater, der ist ja der Mittelpunkt und der Maßstab in dem Gleichnis Jesu. Sozusagen das Evangelium im Evangelium. Auf dem Gemälde sehen wir die unterschiedlichen Kinder, in denen wir uns wiederfinden können. Der eine hier links nach seiner Umkehr in seinem Heruntergekommensein kniend und der andere noch stolz in seiner Verbitterung auf Distanz zum Vater und zum Bruder rechts stehend. Schauen wir uns die Hände des Vaters an. Die tröstende und ermutigende Hand Gottes. Die linke Hand des Vaters, rechts im Bild, die auf der Schulter des Sohnes ruht, ist kräftig und muskulös. Vielleicht sehen wir das auf der Nahaufnahme besser. Und man kann beim Daumen, der im Bild rechten Hand, so einen ermutigenden Druck herauslesen. Diese Hand scheint eben nicht nur zu berühren, diese im Bild rechte Hand, sondern mit ihrer Kraft auch zu halten. Die rechte Hand des Vaters hier links im Bild, die hält nicht und greift auch nicht. Sie ist feingliedriger, sanft und zärtlich. Die Finger liegen eng beieinander und wirken irgendwie eleganter. Die Hand liegt weich auf der Schulter des Sohnes. Sie wirkt so, als wolle sie eher streicheln, trösten, Wohlbehagen auslösen. Es ist die Hand einer Mutter. Der Vater, wie Rembrandt ihn zum Gleichnis Jesu malt, mit einer väterlichen und einer mütterlichen Hand, wie Jesus ihn auch darstellt und selbst lebt, ist eben Vater und Mutter. Der nach Hause kommende Sohn ist gefunden worden. Er wird mütterlich und väterlich umarmt. Er wird gestreichelt und gehalten. Er wird getröstet und bekräftigt, bestärkt. Unser himmlischer Vater ist beides, Vater wie Mutter. Er ist unser vollkommener Tröster. Und wir dürfen uns in die tröstende und ermutigende Umarmung Gottes begeben. Die zärtliche weibliche Hand des Vaters bildet auf dem Gemälde eine Parallele zum nackten, verwundeten Fuß des Sohnes, was wir auf dem nächsten Bild sehen. Die kräftige männliche Hand ist parallel zum rechten, mit der Sandale bekleideten Fuß. Man könnte sagen, die mütterliche Hand schützt die Verwundbarkeit des heimgekehrten Sohnes, während die väterliche Hand die Kraft und den Willen des Sohnes bestärkt, sein Leben neu und anders weiterzuführen. Gott ist ein mütterlicher und väterlicher Gott. Gottes Liebe möchte uns heilen und befreien, dass wir mit jedem alten und neuen Schmerz, mit jedem kleinen und großen Schmerz zu ihm laufen. Gott möchte uns in seine Arme nehmen, beruhigen, uns mit aufmunternden Worten einen neuen Weg weisen, für uns da sein. Auch so, dass wir uns jederzeit bei ihm ausweinen können, egal ob nun mit oder ohne Tränen. Gott möchte die nächsten wichtigen und guten Schritte bestärken, bekräftigen in unserem Leben. Der große rote bogenförmige Umhang symbolisiert Gott als Ort des herzlichen Willkommens, der herzlichen Einladung und der annehmenden und vergebenden Umarmung. Die umarmende Geste erinnert an das Jesu-Wort über die mütterliche Liebe Gottes zu seinem Volk. Jesus klagt in Lukas 13, 34 überliefert aus Kummer Gottes Klage über Jerusalem und das Volk. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln sammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Jesus greift in seiner Klage das Bild aus Psalm 91 auf, Verse 1 bis 5. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Und der Zuspruch, er wird dich behüten, wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben. Wollen können wir uns in Gottes Armen sehen und spüren? Wollen wir uns in Gottes Arme fallen lassen? Gottes Trostpflaster sind seine tröstlichen Zusagen. Wir wissen alle, dass ein Pflaster nicht den Schmerz an sich lindert. Und trotzdem gibt es einem Kind gleich besser, wenn es nicht mehr auf das Blut und die Wunde starren braucht, sondern auf ein buntes, schickes Kinderpflaster. Das nächste Bild führt uns das ein bisschen vor Augen. Was wir vor Augen haben, das macht etwas mit uns und mit unseren Gefühlen. Was wir vor Augen haben, das prägt uns. So wie Jesaja dem Volk sozusagen im Exil ein buntes Pflaster aufklebt und in dreifacher Hinsicht nationalen, geistlichen und endgültigen Trost vor Augen führt, so können wir diese Bibelstelle, den Jahresspruch für 2016 aus Jesaja 66, Vers 13a, mit in das neue Jahr nehmen. Wann immer wir Trost brauchen, wann wir Ermutigung brauchen, können wir uns diesen Vers vors innere Auge kleben und uns erinnern, trösten, ermutigen und stärken lassen, weil uns aktuell gilt, was Gott zuspricht. Ich will euch, ich will dich trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Und es geht nicht um ein kurzfristiges Trösten, sondern um einen ganz existenziellen, verändernden Trost, man könnte fast sagen, einen transformatorischen Trost. Das Wort Trost hängt von seinem hebräischen Ursprung mit den Worten Treu und Vertrauen zusammen und bedeutet, dass Gott selbst tröstet, sich unser erbarmt, für uns da ist, für uns einsteht, ja aus Altem Neues erwachsen lässt. Und dazu kommt, dass im hebräischen Denken das Wort mit Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitgefühl zusammenhängt und durchweg einen mütterlichen Wesenszug besitzt, da es gleichbedeutend mit dem Wort Gebärmutter ist. Wenn deutlich wird, dass dieses Wort neben Herz das häufigste gebrauchte Wort für ein Organ im Alten Testament als Sitz der Gefühle und den Ort des Glaubens darstellt, dann merken wir, wie wichtig die mütterliche Seite Gottes in der Bibel ist. Der Geist Gottes ist im Hebräischen weiblich. Jesus selbst nimmt bei seiner Antrittsrede in Lukas 4 den inhaltlichen Faden des alttestamentlich verändernden Trostes Gottes auf, wenn er Jesaja 61 zitiert. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und wozu? Den Armen frohe Botschaft zu verkünden, die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben, auszurufen den Gefangenen die Befreiung und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln, auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens für Gott, zu trösten alle, die trauern, damit sich freuen die Trauernden. Im Neuen Testament wird die breite Bedeutung von Trost und Tröster aufgenommen und weitergeführt. Im Neuen Testament offenbart sich Gott in seinem umfassenden Trost. Der Geist Jesu, der Heilige Geist, wird als unser umfassender Tröster und Beistand vorgestellt, der allen Freunden Jesu nach dessen Abschied und Himmelfahrt bis zu Jesu Wiederkunft trösten soll. Jesus hat gesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und er sagt, er wird in euch bleiben, Gottes Trost in uns. Der Beistand wird nicht nur, wie Jesus bei seinen Freunden war, bei uns sein, sondern Gottes Geist will direkt, unmittelbar in den Menschen wohnen. Die Zusage, die wir vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte noch im Ohr haben, Gott bei den Menschen seines Wohlgefallens, wie es die Engel nach der Geburt den Hirten verkünden, wird seit Pfingsten noch mal weit überboten durch das Gott in seinen Menschen, die auf ihn vertrauen. Das bedeutet doch, Gott als immerwährender Tröster in uns Menschen. Wir müssen nicht mehr wie Kinder zur Mutter irgendwo hinlaufen, sondern wir sind längst gefunden. Gott hat mit seinem Geist in uns sein Zuhause aufgeschlagen. Wir brauchen nicht mehr nach Hause kommen, wir sind bereits gefunden. Begreifen und leben wir diesen fundamentalen Unterschied? Wenn wir diese unmittelbare, zuvorkommende und tröstende Nähe Gottes ernst und annehmen, dann wird sich das heilend auswirken auf alle defizitären und negativen Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben. Gott als umfassender Tröster wird sich unweigerlich, befreiend und ermutigend für alle Alltagssituationen auswirken, auch in 2016. Dann wissen wir, ich bin in keiner Situation allein gelassen, einsam, auf mich gestellt. Nein, ich trage ja einen Beistand, Gottes Geist immer mit mir und überall mit mir herum. Und daraus erwächst doch die Gewissheit, dass ich jederzeit getröstet, ermutigt und gestärkt werde. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3, wörtlich, dass Gott der Gott allen Trostes ist. In der Hoffnung für alle heißt die Textpassage, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Da ist keine Situation, kein Spezialfall ausgeschlossen, indem wir diesen Gott allen Trostes als unseren persönlichen Gott an- und aufnehmen, geschieht etwas mit uns. Wir sind gewiss, seine Kinder zu sein. Ganz egal, wie viele Anteile wir nun von dem rebellierenden oder distanzierten Kind mitbringen. Und wir entwickeln uns von Kleinkindern zu erwachsenen Kindern, die ihre Berufung annehmen, selbst wie der himmlische Vater zu werden. Einer der radikalsten Sätze Jesu ist ja der aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Getröstete werden zu Tröstern. Können wir den Vers einmal sehen, bitte? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Als Kinder Gottes, bewohnt vom Geist Gottes, dürfen, können und sollen wir uns verhalten, wie er und anderen dasselbe tröstliche Erbarmen erweisen, das Gott uns erwiesen hat. So schön es ja ist, Kind zu sein und sich in Gottes Arme fallen zu lassen und in ihnen gehalten zu sein, so wichtig ist es doch auch, dass wir zu erwachsenen Kindern heranreifen, die selbst wieder tröstend und ermutigend Gottes Wesen in diese Welt tragen. Dass wir Gottes tröstliches Wesen nicht nur für uns aufsaugen, sondern Verantwortung übernehmen und selbst wieder in die Alltagssituationen bringen. Es geht darum, dem tröstenden Gott ähnlicher zu werden. Wir feiern heute Abendmahl in Gruppen, so wie wir das an jedem ersten Sonntag im Monat tun. Und wir sind eingeladen, in Gottes Arme zu kommen und darin heil zu werden. Und wir sind eingeladen, reife Kinder Gottes zu werden, die selbst immer mehr werden, wie dieser himmlische Vater. Dass wir Gott in seiner Mütterlichkeit und Väterlichkeit, in seinem umfassenden Wesen und seinem Trost in die Situationen bringen, die Gott uns stellt. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für deine Umarmung, in die du uns einlädst. In dieser Umarmung zu leben, mit dem ganzen Trost, der für uns überhaupt vorstellbar ist und unsere Vorstellung noch weit übersteigt. Aber dann auch in deiner Umarmung zusammenzustehen mit Menschen, mit denen du uns zusammenstellst und diesen Trost weiterfließen zu lassen. Jesus, danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit wir deine Kinder werden können, dass wir Kinder Gottes werden können, Kinder, die diesen Trost Gottes, die Ermutigung Gottes aufsaugen und wieder weitergeben. Jesus, danke, dass du mit deinem Leben dafür bezahlt hast, dass wir getröstete Kinder Gottes sein dürfen. Ich danke dir für diese Einladung an uns heute, uns damit wieder eins zu machen und zu verbinden, in diesen Bund einzusteigen, dieses Versprechen für uns real werden zu lassen, dieses Versprechen zu verstoffwechseln. Danke für die Kraft deiner Liebe, deines Tröstens, deines Ermutigens und Stärkens. Amen.